Ein sehr alter Landwirt hat sich geschworen, er wird in seinem Leben niemals ein Flugzeug besteigen. Wenn er die Verwandten besuchen wollte, wenn er seine Familie besuchen wollte, dann nahm er eine stundenlange Fahrt im Auto in Kauf, nur wollte er ja nicht ein Flugzeug besteigen. Seine Devise, sein Lebensmotto war: Das Fliegen ist für die Vögel gedacht, der Mensch muss auf dem Boden bleiben. Eines Tages aus einer Notlage heraus war er dann doch gezwungen, in ein Flugzeug zu steigen und in eine Stadt zu fliegen. Er musste zu seiner Familie in einem dringenden Notfall. Als er dort in seiner Familie angekommen war, bestürmte seine Familie ihn und sie fragten ihn: Und erzähl mal, wie war es? War es so schlimm, wie du dir es dir vorgestellt hast? Wie war dein erster Flug? Wie hat es dir gefallen? Hattest du Angst, dass du vielleicht abstürzt? Ach, es war ganz schön, meinte der alte Mann. Aber eines will ich euch sagen. Das Flugzeug ist nur deshalb nicht abgestürzt, weil ich mich keine Sekunde lang mit meinem vollen Gewicht auf den Sitz gesetzt habe. Wenn ich mich ganz auf den Sitz gesetzt hätte, wüsste ich nicht, ob das Flugzeug das ausgehalten hätte. Besorgt darum, ob dieses Riesenflugzeug auch stark genug ist, ihn als Gewicht zu tragen, hat sich der alte Mann nur vorsichtig auf den Sitz gesetzt und wollte sich so erleichtern oder dem Flugzeug die Last ein bisschen abnehmen. Wir schmunzeln ein wenig über diesen alten Mann. Aber geben wir nicht doch auch genau solch ein Bild bei unserem Herrn ab? Sitzen wir auch nicht manchmal da und halten krampfhaft an unserer Last, an unserer Sorge fest, in der Angst, ob meine Sorge nicht doch für unseren Herrn ein wenig zu schwer ist? Wir wissen zwar, dass die mächtigen Hände Gottes unter uns sind und uns tragen, doch im Hinterkopf ist ein wenig Zweifel. Trägt er auch wirklich meine Sorge? Kann ich ihm meine Last auch wirklich zu Füßen legen? Oder sollte ich sie doch lieber wieder mit zurücknehmen? Sollte ich selber für eine Lösung dieses Problems suchen? Und wie der alte Bauer im Flugzeug, so lassen wir uns nicht mit unserem ganzen Gewicht fallen. Nein, wir behalten doch ein wenig für uns. Wer weiß, vielleicht ist es ja doch zu viel für Jesus Christus. Darf ich wirklich mit meiner ganzen Not, mit all meinen Problemen, darf ich zu Jesus Christus kommen und ihm alles wirklich abgeben? Ist es in Ordnung? Darf ich meine Probleme, meine Laster, mein kaputtes Herz, darf ich das einfach Gott abgeben und ihm vertrauen, dass er das in Ordnung bringt? Oder sollte ich es vielleicht doch ein bisschen mitnehmen? Sollte ich vielleicht doch ein wenig selber für diese Lösung sorgen? König David schreibt dazu im Psalm 37, Vers 5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und so gab ich meiner Predigt diesen Titel: Gott wird's wohl machen. Gott wird's wohl machen. Lasst uns zusammen Markus 7, die Verse 31 bis 37 aufschlagen. Markus 7, 31 bis 37. In diesem Abschnitt, da geht es auch um Menschen, die zu Jesus Christus kommen und die auch eine Not, die eine Last haben. Und sie bringen diese Last zu Jesus Christus. Und am Ende stellen sie fest, er hat alles wohlgemacht. Markus 7, 31 bis 37. Und ich lese uns die Verse vor. Und er, Jesus Christus, verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren, berührte mit Speichel seine Zunge, und er blickte zum Himmel und seufzte und spricht zu ihm: Hephata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über die allen Maße bekannt. Und sie gerieten im höchsten Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht, dass sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Er hat alles wohl gemacht. In meinem ersten Punkt wollen wir uns ein wenig mit dieser Last beschäftigen, die hier zu Jesus Christus gebracht wird. In seiner Zeit des öffentlichen Auftrittes verließ Jesus Christus immer wieder das Land Israel und begab sich auf heidnischen Boden. Und so lesen wir davon, dass er Tyrus verlässt und über Sidon dann hier an den See Galiläa geht, da wo Dekapolis oder das Zehn-Städte-Gebiet sich befunden hat. Jesus Christus verlässt das Land Israel und er betritt heidnischen Boden. Das, was Jesus Christus hier tat, war für einen Juden ungewohnt gewesen. Ein gläubiger Jude war es gewohnt, im Land Israel zu bleiben und niemals dieses Land zu verlassen. Das Interessante an dieser Situation ist eigentlich die, dass dieses Land, das heidnisch war in den Augen Israels, eigentlich Israel gehören sollte. Doch Israel hat dieses Land verloren, weil sie auf Gott nicht horchten und weil sie ungehorsam gewesen sind. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Tyrus und Sidon, die hier oben liegen, eigentlich dem Stamm Ascher versprochen gewesen sind und das Zehn-Städte-Gebiet Manasse und Gad versprochen gewesen ist. Und diese Stämme, dieses Volk Israel, lebte auch wirklich in diesem Land über viele Generationen. Doch mit der Zeit schlich sich bei ihnen eine geistliche Taubheit ein. Sie hörten nicht mehr auf die Worte Gottes. Sie wurden ungehorsam. Und als Strafe dafür ließ es Gott zu, dass die Nachbarvölker sie überrannten, sie bekämpften und sie gefangen nahmen. Sie nahmen ihnen ihren Segen, ihren Anspruch dieses Landes, nahmen sie ihnen weg, weil sie Gott ungehorsam gewesen sind. Als der ewige König Israels, der gekommen ist, um sein Königreich wieder aufzurichten, war Jesus Christus rechtlich gesehen eigentlich in seinem Eigentum. Er befand sich auf seinem Grund und Boden. Doch sein Volk hat dieses Land verloren, weil sie für das Reich, für das Reden Gottes taub geworden sind. Und so entstand in diesem Zehn-Städte-Gebiet, in diesem Bereich, das ich rot markiert habe, ein Mischvolk. Ein Volk, das zu einem kleinen Teil aus den Israeliten bestand, aber zum größten Teil aus Heiden bestand. Und durch diese Vermischung entstand auch eine Vermischung des Glaubens. Sie kannten sich ein wenig in dem Glauben des Volkes Israels aus, aber sie vermischten diesen Glauben mit ihren Götzen und mit ihren Bräuchen und Ritualen. Während Jesus sich nun in diesem Gebiet aufhielt, brachten diese Menschen einen Taubstummen zu Jesus. Dieses heidnische Mischvolk kannte Jesus schon. Denn wir lesen in Kapitel 5, dass Jesus Christus in diesem Gebiet schon den besessenen Gerasener geheilt hat. Sie kannten Jesus. Sie wussten die Gerüchte über ihn. Und so kommt eine Menschenmasse, so kommen die Menschen zu Jesus Christus und sie bringen einen Taubstummen mit. Das ist interessant, nicht wahr? Wieso bringen sie einen Taubstummen mit? Konnte dieser Kranke nicht alleine laufen? Ich meine, er war taub und er war stumm, aber er war nicht lahm. Wieso bringen sie ausgerechnet einen Taubstummen zu Jesus Christus? Folgenden Hintergrund müssen wir dazu verstehen. Zu der Zeit von Jesus Christus waren Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen nichts Außergewöhnliches gewesen. Wir wissen, dass die Schriftgelehrten, aber selbst auch die Jünger von Jesus Christus auch Macht hatten, Menschen gesund zu machen und auch Dämonen auszutreiben. Wir lesen zum Beispiel in Markus 6 oder in Lukas 10, dass die Jünger Jesu die Macht hatten, Dämonen auszutreiben. Und dazu mussten sie zuerst den Namen des Dämonen in Erfahrung bringen. Und wenn sie den Namen dieses Dämonen wussten, dann konnten sie ihm befehlen, den Menschen zu verlassen. Nun, bei einem Taubstummen hatten die Schriftgelehrten ein Problem, denn sie konnten ihn nicht nach dem Namen fragen. Er hörte sie nicht. Und der Taubstumme konnte ihn auch nicht antworten, weil er nicht reden konnte. So war es für die Schriftgelehrten unmöglich, einen Taubstummen zu heilen. Und die Schriftgelehrten lehrten damals und sie sagten, wenn der verheißene Messias einmal kommen wird, dann wird er die Macht haben, auch einen Taubstummen zu heilen. Die Volksmenge wollte Jesus hier also auf die Probe stellen. Sie kommen zu Jesus Christus mit dem Anliegen und sie sagen, Jesus Christus, bist du der verheißene Messias? Bist du der Sohn Gottes? Bist du der Erlöser, auf den wir warten? Wenn du es wirklich bist, hier bitte, hier ist der Taubstumme, beweise es uns. Beweise es uns, dass du der König Israels bist. Manche Übersetzungen schreiben, dass dieser Mann ein Taubstummer gewesen ist. Wenn wir etwas tiefer in den Text eintauchen, dann werden wir sehen, dass dieser Mann taub gewesen ist, aber mit sehr viel Mühe gesprochen hat. Also es war sehr undeutlich, was er ausgesprochen hat. Seine Aussprache war so verschwommen, sie war so schlecht, dass man ihn quasi für stumm befunden hat. Man konnte es nicht verstehen. Dass dieser Mann mit so viel Mühe gesprochen hat, ist ein Hinweis darauf, dass er einmal gesund gewesen ist. Aber dass er irgendwie sein Gehör verloren hat und mit der Zeit, weil er sich selber nicht mehr reden gehört hat, auch das Reden verlernt hat. Sodass er nur noch sehr undeutlich sprechen konnte. Mit sehr viel Mühe hat er gesprochen. Dieses Mischvolk, diese Heiden, sie bringen hier diesen Tauben zu Jesus Christus und sie sagen, bist du der Christus? Dann heile ihn. Und sie bitten Jesus Christus, dass Jesus Christus seine Hände auf diesen kranken Mann legen sollte. Sie kannten die Bräuche der Israeliten. Sie wussten, dass dieser Brauch in Israel üblich war. Denn dieses Händeauflegen, das kennen wir vor allem aus dem 3. und 4. Buch Mose. Als der Priester ein Opfer darbringen musste, dann legte er seine Hand auf dieses Opfertier. Und er identifizierte sich mit diesem Opfertier. Er wurde eins mit diesem Opfertier. Er baute eine Art Brücke auf. Eine Brücke, über die die Sünde des Menschen auf dieses Tier übertragen werden sollte. Und dann dieses Tier dafür den Tod finden musste. Auch Jesus Christus sollte seine Hände auf den Kranken legen. Auch er sollte eine Verbindung aufbauen. Er sollte eine Brücke schlagen und diesen Kranken, diesen armen Mann von seiner Last befreien. Er sollte ihm diesen Ballast, er sollte ihm diese Einsamkeit, in der dieser Taubstumme gelebt hat, er sollte ihm das wegnehmen und ihn heilen. Dieser Taube, der nur sehr undeutlich reden konnte, er war ein Sinnbild für sein Volk gewesen. Er war das Abbild ihres geistlichen Zustandes gewesen. Auch sie waren einmal das verheißene Volk Gottes gewesen. Doch sie haben auf die Stimme Gottes nicht mehr gehört. Auch sie hatten die Verheißung, dass einmal ihr König, der Messias, kommen wird. Doch sie verschlossen ihre Ohren vor Gott. Auch sie waren mal ein Sprachrohr Gottes für die Heiden gewesen. Doch durch ihre Taubheit wurde ihr Reden immer undeutlicher. Und sie vermischten diese Rede mit Götzen und Ritualen, die den Götzen dienten. Dieses Volk wurde geistlich taub und sie verloren damit die geistlichen Segnungen, die ihnen versprochen waren. Es ist schon viele Jahre her, da durfte ich in meiner Zivi-Zeit in einem Seniorenheim etwas aushelfen. Meine Aufgabe bestand darin, dass ich die Tagesgäste betreute und ich holte sie morgens ab und am Nachmittag brachte ich sie wieder heim. Und wir haben den Tag über Spiele gespielt und wir haben zusammen gegessen und haben Ausflüge unternommen und besonders gerne sind sie spazieren gegangen. Und unter diesen Tagesgästen war auch Frau Schuster dabei. Eine Oma, die 88 Jahre alt war, die alleine lebte, die vom Körperwuchs sehr klein war und sie war auch nicht mehr so fit. Sie war auch nicht mehr so fit gewesen in der Ausdauer her. Doch ich liebte diese Oma. Wir haben uns so gut verstanden, ich konnte so viel Spaß mit ihr haben und wir haben so viel gelacht und sie war solch ein lebensfroher Mensch gewesen, obwohl sie so viel Leid auch in ihrem Leben erfahren hat. Und wir hatten eine sehr gute Beziehung, einen sehr guten Kontakt zueinander. Eines Tages, wir gingen wieder spazieren im Stadtgarten und wir waren in der Gruppe zusammen unterwegs und Frau Schuster eilte voraus. Das machte sie gerne. Weil sie so schnell außer Atem war, suchte sie möglichst schnell eine Parkbank, setzte sich dorthin und hat darauf spekuliert, dass sie dadurch eine etwas längere Pause hatte und sich etwas länger ausruhen konnte. Und so gingen wir durch den Stadtgarten spazieren. Frau Schuster war vorgeeilt und ich rief Frau Schuster hinterher: Frau Schuster, wir wollen rechts. Doch links stand eine Parkbank. Rechts war weit und breit nichts zu sehen. Frau Schuster marschierte weiter Richtung links. Und ich schrie ihr wieder hinterher: Frau Schuster, wir wollen rechts. Frau Schuster ging weiter ihren Weg direkt auf die Parkbank. Sie setzte sich hin und wartete auf uns. Als wir sie dann erreichten, ging ich auf sie zu und ich fragte sie: Frau Schuster, haben Sie mich nicht gehört? Ich habe Sie mehrmals gerufen. Und ich sehe das Bild noch vor Augen. Sie sitzt auf dieser Parkbank, ihre Füße pendeln hin und her. Sie lächelt mich an und sie sagt mir: Ich höre nur das, was ich auch hören will. Und sie lachte dabei. Ich höre nur das, was ich auch hören will. Wie oft trifft diese Aussage von Frau Schuster auch unseren geistlichen Zustand? Wie oft trifft diese Aussage genau das Schwarze in meinem Leben? Auch ich höre nur das, was ich hören will. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass diese geistliche Taubheit nicht auf einen Schlag kommt. Nein, diese geistliche Taubheit, sie schleicht sich in mein Leben. Sie kommt still und leise in mein Leben, sodass ich es gar nicht merke. Es fängt mit Kleinigkeiten an. Ich sehe im Gemeindehaus einen leeren Becher stehen. Was tue ich? Gehe ich an diesem Becher vorbei? Oder entsorge ich diesen Becher im Mülleimer draußen? Denn Jakobus sagt: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht bewusst, dem ist es Sünde. Ich fahre in die Innenstadt nach Gmünd und ich möchte ganz kurz im Laden was erledigen, aber in ganz Gmünd gibt es keinen freien Parkplatz. Was tue ich? Stelle ich mein Auto trotzdem im Halteverbot ab, obwohl die Stadt ein Schild aufgestellt hat mit Halteverbot? Paulus sagt in Römer 13, 1 und den folgenden Versen: Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht den Anordnungen Gottes. Das ist nicht ein Ungehorsam der Stadt gegenüber. Nein, das ist Ungehorsam gegen Gott. Höre ich diese Worte oder prallen sie an mir ab? Ich habe mich in meine Arbeitskollegin verliebt. Sie ist nicht gläubig, sie ist nicht wiedergeboren, sie glaubt nicht an Jesus Christus und auch an Gott. Beginne ich trotzdem mit ihr eine Liebesbeziehung? Obwohl Gott mich davor warnt. Obwohl Gott in 2. Korinther 6 sagt, das Licht hat mit der Finsternis absolut keine Gemeinschaft. Stoßen diese Worte an mir ab? Höre ich diese Worte oder bin ich schon geistlich taub geworden? Als Mann komme ich meiner Verantwortung in der Familie nicht mehr hinterher. Ich bin zu müde, ich bin zu bequem, ich bin zu faul geworden. Und ich ziehe mich in den Hintergrund und überlasse die Leitung meiner Frau. Doch Paulus sagt in Epheser 5, 23, denn der Mann ist das Haupt über der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Höre ich diese Worte? Oder schießen mir tausend Ausreden jetzt gerade in den Kopf, warum meine Frau besser geeignet ist für die Leitung der Ehe wie ich selber? Lasse ich beim Handwerker mal die Rechnung weg und bezahle ihn unter der Hand? Ich meine, es ist üblich. Der Handwerker hat es mir selber angeboten. Wieso sollte ich dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen? Ich spare mir dadurch extrem viel Geld. Betrüge ich den Staat und zahle nicht diese Mehrwertsteuer? Die geistliche Taubheit, sie schleicht sich in unser Leben und sie beginnt mit einer Kleinigkeit. Und sie breitet sich aus, sie weitet sich aus zu einer absoluten geistlichen Taubheit. Und wir werden taub, sodass wir das Reden Gottes nicht mehr hören. Und wir rechtfertigen es sogar noch. Wir sagen, es ist alles in Ordnung. Und wir wiegen uns in Sicherheit. Und wir sagen, ja, alle machen es so. Wieso soll ich das auch nicht so machen? Ich möchte uns Mut machen. Ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir unsere Ohren wieder auf Gott ausrichten. Dass wir nicht nur das hören, was wir selber hören wollen, sondern dass wir das Wort Gottes auch wirklich hören. Es ist ein leiser, ein stiller Prozess, bei dem wir unser Gehör verlieren. Und Gott redet ganz individuell jetzt gerade zu dir. Und er spricht zu dir. Und du weißt selber ganz genau, in welchem Bereich bin ich taub geworden? In welchem Bereich lasse ich das Wort Gottes an mir abprallen? Denn diese Taubheit, sie hat auch die Auswirkung auf mein gesamtes Leben. Die Aufgabe von uns Christen hier auf der Erde ist, dass wir Botschafter an Christi Stadt sein sollen. Aber wenn ich geistlich taub bin, wenn ich die Stimme Christi nicht mehr höre, was soll ich dann den Menschen sagen? Menschenworte? Menschenworte ein bisschen vermischt mit Gottes Worte? Mein Reden, mein Zeugnis für Christus hat Auswirkungen durch die Taubheit, die in meinem Herzen stattfindet. Ich möchte uns Mut machen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Zustand nicht einfach akzeptieren und sagen, so ist es halt. Nein, so muss es nicht sein. Ich möchte uns Mut machen, dass wir das in Angriff nehmen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir zu Jesus Christus kommen und Jesus Christus darum bitten und sagen, Jesus Christus, hier, ich habe ein Problem, bitte hilf mir. Nimm mir diese Last ab. Ich komme damit selber nicht klar. Hilf du mir, mit dieser Taubheit zurechtzukommen. Denn nur er, Jesus Christus, kann uns diese Taubheit nehmen und uns heilen. Und genau darum soll es mir in meinem zweiten Punkt gehen. Jesus heilt den Tauben. Jesus heilt den Mann, der nichts hören konnte. Und er nahm, also Jesus Christus, nahm ihn von der Volksmenge beiseite. Er legte ihm seine Finger in seine Ohren und er berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hephatha, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Die Volksmenge, sie bringt einen Taubstummen zu Jesus Christus und sie fordern Jesus Christus heraus. Sie stellen ihn auf die Probe und sie sagen, Jesus Christus, hier hast du die Möglichkeit, dich zu beweisen. Bist du der Christus? Bist du der verheißene Messias? Dann heile bitte diesen Taubstummen. Jesus Christus hat hier die Chance, diese große Bühne zu nutzen. Er hat die Chance, den Menschen zu zeigen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Doch Jesus Christus tut etwas, womit wir gar nicht rechnen. Er nimmt diesen Kranken und er stellt ihn beiseite. Jesus Christus braucht nicht diese große Bühne. Jesus Christus will nicht im Mittelpunkt stehen. Er braucht nicht diese schaulustigen Menschen, die gekommen sind, um ein Wunder zu sehen. Nein, Jesus Christus nimmt diesen Kranken, diesen Taubstummen und er stellt ihn beiseite. Weg von dieser ganzen Hektik, von diesem Tumult, diesem Stress. Er stellt ihn beiseite und er schenkt ihm die volle Aufmerksamkeit. Und er sagt, es geht jetzt um dich. Es geht nicht um diese Menschen. Es geht um dich. Der Taube konnte Jesus Christus nicht hören, weil er taub war. Deshalb benutzt Jesus Christus seine Hände. Er spricht mit seinen Händen und er legt seine Finger in die Ohren des Tauben. Und er benetzt seine Finger mit dem Speichel und er berührt seine Zunge damit. Jesus Christus baut eine Brücke zu diesem kranken Menschen auf. Eine Brücke, wo diese Last, dieser Druck, den dieser Taubstumme verspürt hat, ihm abgenommen werden sollte. Diese Krankheit, die ihm das Leben so schwer gemacht hat. Diese Krankheit, die ihn isoliert hat von den anderen Menschen. Jesus Christus baut eine Brücke auf, um diese Krankheit von ihm zu nehmen, um ihn zu heilen. Er legt seine Finger in dieses kranke Organ der Ohren hinein und er heilt ihn. Und Jesus Christus benetzt seine Finger mit Spucke oder mit Speichel und er berührt damit die Zunge des Kranken. Das ist für uns heute ungewohnt, seltsam. Wieso macht Jesus Christus sowas? Heute tragen wir alle eine Maske, ja, um ja zu verhindern, dass irgendwelche Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden und so Krankheiten übertragen werden. Doch die Wissenschaft belegt sehr deutlich, dass der Speichel des Menschen eine sehr heilende und desinfizierende Funktion hat. Und so war es zur Zeit von Jesus Christus eine übliche Medizin gewesen, dass man Speichel dazu benutzt hat. Jesus Christus, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Jesus Christus, der Herr über jede Bakterie und jeden Virus. Jesus Christus, der Herr über jede Krankheit. Er benetzt seine Finger mit Speichel und berührt damit den Kranken. Diese Heilung, dieser Vorgang, den finden wir auch in Kapitel 8 noch einmal wieder. Auch da tut Jesus Christus ein Wunder und er heilt einen Blinden, indem er auch mit Speichel und Erde einen Brei vermischt und mit diesem Brei den Blinden heilt. Wir sehen eine Ähnlichkeit zu dem, wie Jesus Christus hier diesen Taubstummen heilt. Diese Handlung erinnert mich sehr an die Schöpfung, an die Erschaffung von Adam. Als Jesus Christus, als Gott die Erde nahm und sie formte und Adam bildete und dann Adam anhauchte. Er hauchte mit seinem inneren Odem, hauchte er diese Erde an und es entstand plötzlich Leben. So sehe ich in dem Speichel von Jesus Christus ein Symbol für die innenwohnende Kraft von Jesus Christus. Diese Kraft, mit der er diesen Taubstummen heilte. Denn er blickte zum Himmel auf, er seufzte und er spricht zu ihm, Hephata, das ist, werde geöffnet. Jesus Christus blickt nach oben und er weist den Weg den Menschen und er sagt, da nach oben sollt ihr blicken, nicht nach unten. Nicht auf eure Probleme, eure Sorgen, eure Ängste. Da unten liegen sie. Aber euer Blick sollte nach oben gehen. Trachtet danach, was droben ist und nicht das, was unten ist. Jesus seufzt. Er drückt sein Mitgefühl aus. Und er sagt diesem Taubstummen, ich weiß, was du durchmachst. Diese Last, die du so viele Jahre trägst, sie geht über auf meine Schultern. Ich trage sie für dich. Ich weiß um deine Einsamkeit. Ich weiß um deine Krankheit, um all die Sorgen und Ängste, die du durchgemacht hast. Ich erlebe sie gerade selber. Und es tut mir leid. Jesus Christus seufzt. Und er sagt, Hephatha. Der Schreiber Markus übersetzt dieses Wort sofort, weil dieses Wort ein aramäisches Wort ist. Und dieses Wort bedeutet, werde geöffnet oder tue dich auf oder löse dich auf. Das, was einmal festgebunden war, das sollte gelöst werden. Menschen, die ihr Gehör wiederbekommen, sie können die Sprache wieder neu erlernen. Doch sie müssen über viele Monate intensiv lernen und trainieren, damit sie diese Sprache, damit sie die Wörter richtig aussprechen können. Bei Jesus Christus geht es im Bruchteil einer Sekunde. Wir lesen in Vers 35, und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Durch ein Wort wurde dem Kranken geholfen. Durch ein Wort wurde der Taubstumme geheilt. Durch ein Wort, und es geschah so, wie Jesus Christus es wollte. Dem Kranken wurde geholfen und die Last wurde diesem Mann abgenommen. Im Jahr 2007 erhielt ich die Chance, die Möglichkeit, als Jugendpastor am Reich Gottes mitzuwirken. Und in der damaligen Zeit fing ich an, den Jugendraum umzubauen und wir bauten ein Schülercafé daraus, um das Gymnasium, das gegenüber lag von dem Gemeindehaus, um die Schüler zu erreichen. Ich hatte die Verantwortung für die Jugendlichen, ich habe Jungschargruppe und Kinderstunde gehalten. Ich durfte immer wieder Gottesdienste abhalten und auch predigen. Und bei all den Sitzungen, bei all den Treffen, bei all dem Organisieren von Freizeiten, ließ ich doch das Wichtigste immer mehr schleifen. Vor lauter Dienen in der Gemeinde vergaß ich, um was es eigentlich wirklich geht. Als Jugendpastor, wohlgemerkt, entfernte ich mich immer mehr von Gott und ich wurde langsam taub auf meinem geistlichen Ohr. Eines Tages rief mich mein Arzt an und er sagte, ich musste umgehend ins Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, wurde ich auf die Intensivstation gelegt und von 200 Sachen wurde ich runtergebremst auf null. Diese große Bühne, die ich mir selber aufgebaut habe, diese Bühne, wo ich geglaubt habe, dass sie Gott gefallen würde, Gott riss mich von dieser Bühne runter und er legte mich in ein Krankenbett. Und ich erinnere mich an diese Situation, wo ich wieder in der Bibel las. Und ich las 1. Samuel, Kapitel 15, 22. Und Samuel kommt zum König Saul und er sagt zu Saul, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und Gott legte seine Finger in meine Wunde hinein. Er legte seine Finger in mein taubes Ohr hinein. Und die Ohren wurden mir wieder geöffnet und ich hörte die Stimme Gottes. Und ich musste Buße tun. Ich bat bei Gott um Vergebung. Ich bat bei Gott um Vergebung, weil ich die Hauptsache vergessen habe. Weil ich die Nebensache zur Hauptsache gemacht habe und die Beziehung zu Gott komplett vernachlässigt habe. Mit meinem Dienst in der Gemeinde wollte ich mir die Gunst Gottes erkaufen. Ich wollte sie mir verdienen. Ich opferte meine Beziehung zu Gott auf dem Altar der Gemeinde. Gott schenkte mir Gnade. Gott schenkte mir Gnade und er heilte mich. Nicht körperlich, das ist unbedeutend. Nein, er heilte mich inwendig. Er heilte mich hier drinnen an meinem geistlichen Ohr, sodass ich wieder hören konnte, sodass ich die Stimme Gottes wieder vernehmen konnte. Und ich bekam die Vergebung. Ich bekam die Chance, aufs Neue Gott dienen zu dürfen. Gott hat heute so viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Die offensichtlichste Weise ist hier das Wort Gottes. Wenn wir darin lesen, dann spricht Gott zu uns. Die Frage ist nur, bin ich bereit, das zu hören, was Gott mir sagt? Gott spricht auch durch ein Lied. Gott spricht durch einen Missionsbericht. Gott spricht durch ein Zeugnis. Gott spricht durch ein Gespräch. Gott hat so viele Wege, zu dir zu sprechen. Bist du bereit, ihm zuzuhören? Bist du bereit, deine geistlichen Ohren neu auf Gott auszurichten? Mit der Bitte, Gott, sprich zu mir. Sprich zu mir. Gott möchte uns heilen. Er möchte seine Finger in unser taubes Ohr hineinlegen. Und er möchte uns Heilung schenken, dass wir wieder seine Stimme vernehmen können. Doch bei dieser Heilung wählt Gott einen Weg, der uns fremd ist, der uns seltsam ist. Gott wählt oft einen Weg, den wir selber nie für uns selber wählen würden. Aber sind wir trotzdem bereit, uns von Gott heilen zu lassen? Wenn wir uns neu auf ihn ausrichten, wenn wir unseren Blick heben, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Probleme, unsere Taubheit liegen lassen und uns auf Gott richten, dann wird er uns Heilung schenken, dann wird er uns heilen. Psalm 37, Vers 5. Psalm 37, Vers 5. Da schreibt König David in Psalm 37, Vers 5 diese bekannten Worte, die ich heute schon zitiert habe. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, so wird er's wohl machen. So wird er's wohl machen. Jesus Christus wird es wohl machen. Und das ist mein dritter und mein letzter Punkt. Er hat alles wohl gemacht. Lass uns nochmal in den Markus-Evangelium gehen. Markus Kapitel 7, die Verse 36 bis 37. Markus 7, die Verse 36 bis 37. Und er, Jesus Christus, gebot ihnen, dass sie es niemanden sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten im höchsten Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht, dass sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Das ist interessant, nicht wahr? Wieso verbietet Jesus Christus hier den Menschen, von ihm weiterzuerzählen? Wieso erlaubt er es ihnen nicht, davon zu erzählen, von diesem Wunder, das er gerade getan hat? Denn die Volksmenge geriet im höchsten Maß außer sich. Wenn wir uns vorstellen, dass es eine Skala gibt und 1 ist ganz ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben und 10 ist total euphorisch und glücklich zu sein, dann war diese Volksmasse bei 12, 13 oder 15. Sie waren über die Maßen euphorisch gewesen. Sie gerieten komplett aus dem Häuschen. Habt ihr das gesehen, was er gerade getan hat? Und sie sagen, er hat alles wohl gemacht. Er macht, dass sowohl die Tauben hören, als auch, dass die Stummen reden. Und hier zitieren sie Jesaja 35. Jesaja Kapitel 35, die Verse 5 bis 6. In diesem Abschnitt, da prophezeit Jesaja, dass der Messias einmal kommen wird und dass er als König Israel wieder aufrichten wird, dass er die Wüste zum Blühen bringen wird und so weiter. Und er spricht über den Messias, der einmal kommen wird. Jesaja 35, die Verse 5 bis 6a. Jesaja 35, die Verse 5 bis 6a. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Als Jesus Christus hier dieses Wunder vollbringt und einen Taubstummen heilt, da fällt es den Menschen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkennen, Jesus Christus ist der Messias. Und sie zitieren genau diesen Vers, worin es um den Messias, um den verheißenen Erlöser auch wirklich geht. Er ist der König Israels. Er ist gekommen, um sein Königreich in Anspruch zu nehmen. Als Jesus in Matthäus 12 auch einen Taubstummen heilt, aber in Matthäus 12, da heilt er den Taubstummen in Israel. Hier befindet er sich auf heidnischem Boden. Aber als er in Israel auch einen Taubstummen heilt, da gerieten die Juden auch außer sich. Und sie sprachen zueinander. Und wir lesen in Matthäus 12, Vers 23. In Matthäus 12, Vers 23. Und sie sprachen untereinander und sie sagten, dieser, ist er doch nicht etwa der Sohn Davids? Ist er nicht etwa der Messias? Er hat gerade einen Taubstummen geheilt. Sie wussten, dass dieses Wunder, diese Heilung nur von dem Messias, von dem Sohn Davids vollbracht werden konnte. Und deshalb gerät das Volk über die Maßen außer sich. Doch Jesus Christus bremst diese Euphorie. Er bremst sie, er setzt einen Deckel drauf und er sagt, erzählt es niemandem. Ihr dürft es nicht erzählen. Wieso? Wieso verbietet Jesus Christus hier dem Volk es nicht zu erzählen? Nun, in den Evangelien, da finden wir sehr viele Bibelstellen, die uns davon berichten, dass Jesus Christus den Geheilten es verbietet, davon zu erzählen. Und das Interessante ist, wenn wir diese ganzen Bibelstellen mal aufschlagen und sie nachlesen, dass es immer darum ging, dass Jesus Christus eindeutig als der Sohn Gottes, als der Messias identifiziert worden ist. Und jedes Mal, wenn er als Sohn Gottes identifiziert worden ist, verbietet er sofort, den Menschen davon zu erzählen. In Markus 1, Vers 34, da erkennen die Dämonen den Sohn Gottes. Aber Jesus Christus verbietet es ihnen und er sagt, ihr dürft nicht davon erzählen. Wenige Verse weiter, da heilt Jesus Christus einen aussätzigen Juden. Und alle wussten, nur der Sohn Gottes kann eine tote Zelle wieder zum Leben erwecken. Es muss der Messias sein. Aber Jesus Christus verbietet dem Aussätzigen und er sagt, erzähle es niemandem. Als Petrus in Kapitel 8, Vers 30 bezeugt, dass Jesus der Christus ist, da sagt er zu Petrus, behalte es für dich, sage es niemandem. Bei der Verklärung, als Jesus Christus mit seinen Jüngern auf dem Berg ist und dann runterkommt, da verbietet er es Petrus, Jakobus und Johannes und er sagt zu den Jüngern, behaltet es für euch. Bis ich von den Toten auferstanden bin, danach erzählt, dass ich der Sohn Gottes war. Das ist interessant, nicht wahr? Es gibt also einen bestimmten Zeitpunkt, wo der Herr Jesus Christus als Messias offenbart werden sollte. Doch vorher mussten die Menschen Stillschweigen bewahren. Vorher durften sie darüber nicht reden, weil es einfach noch zu früh war. Es ist der Prophet Daniel, der über diesen besonderen Tag prophezeit, an dem der Messias offenbar werden sollte. Wir lesen diese Prophetie in Daniel 9, 24 bis 27. Und der Erzengel Gabriel verheißt Daniel und er sagt ihm, es wird einen Tag geben, wo der Messias erscheinen wird. Und der Erzengel Gabriel erklärt Daniel und er sagt, von dem Tag an, wo der Befehl ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, von diesem Tag an sollen 483 Jahre vergehen, dann wird der Messias öffentlich auftreten. Wir wissen aus Nehemia Kapitel 2, Vers 1, weil in Nehemia 2, da bekommt Nehemia die Erlaubnis, Jerusalem wieder aufzubauen. Rechnen wir also von Nehemia 2 exakt 483 Jahre oder selbst wenn wir die Tage exakt zurückrechnen, dann fällt der letzte Tag exakt auf Palmsonntag. Keinen Tag vorher und keinen Tag nachher. Nein, der Tag fällt exakt auf Palmsonntag, auf den Tag, wo Jesus Christus auf dem Esel in Jerusalem einreitet. Und die Menschen rufen ihm zu, Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hier an Palmsonntag, wo Jesus Christus auf dem Esel einreitet, da verbietet er den Menschen es nicht mehr, ihn zu bekunden. Nein, im Gegenteil, den Pharisäern, denen schmeckt es nicht. Die Pharisäer kommen zu Jesus Christus und sie sagen, Jesus Christus, hörst du, was deine Jünger sagen? Sag doch was, unternimm was. Sowas dürfen sie doch nicht machen. Und Jesus Christus antwortet ihnen, wenn es die Jünger nicht sagen werden, dann werden es selbst die Steine bekunden, dass ich der Messias bin. Dieser Tag wurde von meinem himmlischen Vater festgelegt, dass ich an diesem Tag als Messias offen dargebracht werde. Gott hat einen ganz detaillierten Plan mit seinem Sohn gehabt. Und alles musste nach diesem Plan vollzogen werden. Und als Jesus Christus diesen Taubstummen heilt, dann war es noch zu früh, dass die Menschen ihn als Messias öffentlich darstellen konnten. Es war zu früh und Jesus Christus verbietet es ihnen und er sagt, nein, wartet. Wartet, dieser Tag, der von Gott festgelegt worden ist, ist noch nicht da. Doch eines konnte das Volk für sich erkennen. Eines ist ihnen so wichtig geworden. Und sie sagten, er hat alles wohl gemacht. Er macht, dass sowohl die Tauben hören, als auch dass die Stummen reden. Er hat alles wohl gemacht. Dieses Wort kann man auch mit übersetzen, dass er alles gut gemacht hat, dass er alles recht gemacht hat. Jesus Christus hat alles richtig gemacht. Auf der indonesischen Insel Sumatra erging im Dezember 2004 ein Erlass aus, dass es den christlichen Gemeinden verboten war, in diesem Jahr Weihnachten im Gemeindehaus zu feiern. Da die Insel Sumatra hauptsächlich muslimisch war, haben sie dieses Verbot ausgesprochen, dass die Gemeinde dieses Jahr kein Weihnachten im Gemeindehaus feiern durfte. Doch die Behörde erlaubte es den Christen, sich außerhalb der Stadt, hoch auf einem Berg, ganz ab in einem abgelegenen Ort, dort durften sie sich am 25. Dezember treffen und dort durften sie Weihnachten feiern. Viele der indonesischen Christen, sie waren traurig, sie waren bestürzt, sie waren auch wütend gewesen, warum die Regierung es ihnen verboten hat, in diesem Jahr Weihnachten zu feiern. Doch sie waren gehorsam und am 25. September trafen sie sich abgelegen, ganz abseits, auf einem hohen Berg und sie hielten dort Weihnachten. Sie erinnerten sich an die Geburt Jesu Christi. Da dieser Ort so abgelegen war, entschieden sie sich, dass sie dort die Nacht über verbringen würden und dann erst am nächsten Morgen gemeinsam in die Stadt runterfahren würden. Doch wir wissen, was in der Nacht von dem 25. auf den 26. Dezember im Jahr 2004 geschehen ist. Ein schreckliches Unterwasserbeben erschütterte Indonesien. Eine gewaltige Tsunami-Flut entstand und traf viele umliegenden Länder. Alleine in Sumatra starben in dieser Nacht 120.000 Menschen. Die Stadt Moilabo wurde zu 80% ausgetilgt. Von den 50.000 Einwohnern starben 40.000 Menschen in dieser einen Nacht. Doch von den etwa 400 Christen, die aus einer Not heraus auf dem Berg übernachteten, starb kein einziger. Die Verordnung, die unter böser Absicht aufgestellt worden ist, diese Verordnung, die Absicht hatte, den Christen zu schaden, sie führte dazu, dass keiner dieser Christen in dieser Stadt gestorben ist. Gott hat alles wohl gemacht. Gott hat alles wohl gemacht. Gott hat einen detaillierten Plan, auch für dein Leben. Gott hat einen detaillierten Plan. Und dieser Plan, der gleicht nicht meinem Plan. Nein, der ist komplett verschieden. Ich bin nicht fähig zu sagen, was in den nächsten 5 Minuten vielleicht passieren wird. Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß, was in den nächsten 50 Jahren ganz genau in meinem Leben passieren wird. Ist es da nicht besser, auf Gott zu vertrauen, als auf meine eigene Kraft? Ist es da nicht besser, meine Hoffnung, mein Vertrauen auf Gott zu setzen, als auf mich schwachen, sündigen Menschen, der nicht weiß, was in der nächsten Sekunde passieren wird. Wir bitten um Kraft, damit uns mehr gelingt. Und wir werden kraftlos gemacht, damit wir gehorsam lernen. Wir bitten um Gesundheit, damit wir Größeres ausrichten können. Und wir empfangen Krankheit, damit seine Kraft durch meine Schwachheit wirksam wird. Wir bitten Gott um größeren Einfluss, weil wir für Gott Menschen gewinnen wollen. Aber Gott isoliert uns in Schwachheit und lehrt uns, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Ich weiß nicht, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Aber ich weiß, dass er es wohl machen wird, wenn wir ihm vertrauen werden. Ich weiß, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, dann weiß ich, dass er es wohl machen wird. Er wird es zu seiner Zeit wohl machen und nach seinem Maßstab, nicht nach meinem. Nach seinem Maßstab wird er es wohl machen. Gott wird es gut machen. Gott wird es richtig machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ihm vertrauen, er alles wohl machen wird. Und so möchte ich am Ende meiner Predigt diese ganz kurz nochmal zusammenfassen. Die Taubheit, sie schleicht sich oft durch Kleinigkeiten in unser Leben. Und sie breitet sich in unserem Leben aus und sie verschließt unsere Ohren, sodass wir Gottes Reden nicht mehr hören können. Und diese geistliche Taubheit, sie hat auch Auswirkungen auf mein Reden, auf mein Zeugnis für Jesus Christus. Jesus Christus steht da und er sagt, komm zu mir, ich will dich heilen. Ich will dich von dieser Taubheit, will ich dich befreien. Doch du musst zu mir kommen. Komm zu mir, vertraue mir. Und ich heile dich, ich befreie dich von dieser Last. Ich befreie dich von dieser Sorge. Ich mache alles gut. Ich mache alles wohl. Wenn wir bereit sind, uns in seine Hand zu begeben und wenn wir unser Leben vollkommen auf ihn bauen, dann wird Gott alles wohl machen. Psalm 37, Vers 5. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich würde gern zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, du bist ein großer Gott. Du bist ein großer Gott und ich bin dir so unendlich dankbar, dass du ein gnädiger und ein liebender Gott bist. Danke, Herr Jesus Christus, für diese Geschichte, die wir in den Evangelien finden. Danke, dass ich auch mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten zu dir kommen darf. Und ich möchte für mein persönliches Leben auch bitten, da wo ich geistlich taub geworden bin, da wo ich dir nicht mehr zuhöre, da möchte ich dir um Vergebung bitten. Ich möchte dich bitten, dass du mir meine Ohren öffnest, dass du deine Finger in mein Ohr legst und mich davon befreist, dass du mich heilst. Danke, Herr Jesus Christus, dass du alles wohl machst. Hilf du, wirklich alle Bereiche meines Lebens dir anzuvertrauen und auf dich zu hoffen und auf dich zu bauen. Weil du alles wohl machen wirst. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.